Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 208 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich begrüße euch zum Endspurt der Schwimmsaison 2024-2025. Und auch wenn die DSV-Homepage schon, wenn man dort auf den Kalender klickt, in die neue Saison rübergesprungen ist, so ist das eigentlich nicht ganz richtig, denn ein Highlight steht uns noch bevor. Am Dienstag startet die Junioren-Weltmeisterschaft im rumänischen Otopen und darum soll es hauptsächlich in dieser Folge gehen. Deswegen hat immer dieser Episode auch Leni von Bonin die Ehre sich gegeben und nimmt Platz im Swimcast-Poolhäuschen und berichtet auf dem Weg von der Vorbereitung zwischen Mallorca, Berlin, Otopen, zwischen Rumänien und den Balearen, was sie dort alles erlebt hat und was uns bei der JWM erwartet, wie sie ihre Saison so einschätzt. Außerdem werden wir einmal einen Blick werfen auf die Starts des deutschen Teams und zu guter Letzt gibt es nochmal eine Wissenschaft der Woche. Das erste Mal seit langem wieder. Hooray für alle Schwimmnerds da draußen, gibt es wieder was zu lernen heute. Doch diese Folge hätte nicht entstehen können, wenn nicht Speedo weiterhin ein treuer Partner an meiner Seite wäre. Und davon habt jetzt neuerdings nicht nur ich was, sondern auch ihr könnt mit Speedo oder von Speedo profitieren, denn mit dem Rabatt Speedo 10, und dabei ist das zweite E großgeschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt aufs Speedo-Sortiment bei Schwimmprofi Obermeier. All das findet ihr unten in den Shownotes, sowohl den Rabattcode, der ist dort verwerkt, als auch der Link direkt zum Shop von Schwimmprofi Obermeier. Direkt zum Saisoneinstieg sicherlich die ideale Gelegenheit, sich einmal mit neuen Trainingsbadeanzügen, mit neuen Wettkampfanzügen auszustatten, zu schauen, ob man das Rucksack-Game auf ein neues Level hebt, ob es vielleicht eine neue Schwimmbrille sein soll. Klickt euch dort durch mit Speedo 10, kriegt ihr 10% auf alles, was Speedo so bietet. Unten in den Shownotes findet ihr das und wenn ihr fertig seid mit Suchen und mit Shoppen, dann hören wir uns hier gleich wieder. Damit willkommen zurück. Wir starten rein mit der neuen Episode, mit den Chlorgeschichten der vergangenen Woche. Denn nun ja, der Sommer hat angefangen und auch bei mir steht das sportliche Erleben nicht still. Und Sommerzeit ist ganz klar Freibadzeit, was auch sonst. Und da gibt es hier in Hamburg das schöne Kaifu-Bad. Am Kaiser-Friedrich-Ufer gelegen, erstreckt sich die blaue Wassermasse über 8 Bahnen, Breite 50 Meter Länge und ungefähr so 2 Meter Tiefe. Und das ist ganz schön viel Volumen, das die Sonne da beheizen muss, denn das ganze Ding ist nicht etwa von außen mit Warmwasser zugefüttert. Da wird einmal zur Saison eröffnet, wird dort Wasser eingelassen und dann muss bitte die Sonne den Rest von selber regeln. Naja, und wenn wir dann zurückgucken in die letzten Wochen, da war nicht so irre viel mit Sonnenschein, was dazu führte, dass das Becken mit soliden 21 Grad anfing. Als ich dann anderthalb Wochen später dort wieder aufschlug, waren es immerhin noch 20 Grad. Also wir waren in den goldenen 20ern hängen geblieben, bis wie beim Lebensalter. Zu heiß darf es nicht sein, aber zu kalt darf es auch nicht sein. Und 20 ist schon echt so Untergrenze mit zu kalt sein, bevor es dann heute immerhin dann mal 23 Grad waren. Und da wurden echt so ein paar Erinnerungen wach. Ich habe mal irgendwann vor einer ganzen Weile, viele Jahrzehnte her inzwischen, meine Rettungsschwimmprüfung bei 17 Grad gemacht. Und das ist echt eine Hausnummer. Also das ist mir nicht gelungen, bis auf die 3,50 Meter oder wo auch immer da der Ring lag, den wir da hochholen sollten, im Sprungbecken jedenfalls bis nach unten zu tauchen. Da hat die Lunge vorher dicht gemacht, die hat nicht genug Luft fassen können. Da habe ich einen zweiten Versuch und einen zweiten Anlauf gebraucht. Mein Kumpel war ein bisschen smarter damals, der hat sich vorher schon am Beckenrand warm gemacht und ist direkt im ersten Anlauf runtergekommen. Einer der Lerneffekte, die man da so mitnimmt bei einer Rettungsschwimmprüfung. So kalt war es immerhin nicht. Und man muss auch dazu sagen, es geht tatsächlich mit so 20, 21 Grad, wenn die Sonne von oben scheint, dann breitet sich ein Panorama aus vor den Augen, vor diesem strahlend blauen Himmel mit den grünen Blättern davor. Es ist wirklich, wirklich schön, aber so nach 60, 65 Minuten zeigen sich dann am Beckenrand tatsächlich leichte koordinative Schwierigkeiten, wenn die Muskeln, die Extremitäten langsam anfangen, etwas tauber zu werden, Fingerspitzen, Fußspitzen, Füße. Da bin ich doch einigermaßen froh, wenn ich so nach den rund 3,5 Kilometern, die es so sind, aus dem Wasser steigen kann. Dauert wie gesagt 65, 75 Minuten, meistens stumpfes Trumpf, ist dann kleine Treppe, kleine Pyramide. Heute waren es 800 Meter abwärts, 800, 700, 600, 500, 4, 3, 2, 100 sind dann 3,6 oder der Liebling 500, Einmal, zweimal vier, dreimal drei, viermal zwei, fünfmal 100 Meter. Irgendwas Motivierendes, dass es hinten raus etwas kürzer wird und das Ganze Freude weckt, doch das nächste Mal dann wieder zu kommen. Schlussendlich bin ich da auch nicht ganz frei von ein bisschen Eitelkeit, denn dieser Swimmer-Tan hat's mir auch ein bisschen angetan. Und damit meine ich nicht nur unbedingt, wenn sich so ein Badehosenabdruck oder ein Badeanzugabdruck zeigt, den kriege ich tatsächlich relativ schnell. Badekappe trage ich nicht, aber auch die kommt dann zum Vorschein. Das, wo es eigentlich hinführen soll, ist es, wenn die Schwimmbrille sich so langsam abzeichnet im Gesicht. Sieht echt doof aus. Das muss man ehrlicherweise sagen, ja, wenn die Augen so weiß sind, so ein bisschen Panda-mäßig und am Rand an der Schläfe nach hinten sich auch dieser helle weiße Streifen langsam abbildet und abzeichnet. Aber genau das ist es. Ich finde, der ist unfassbar schwer zu erreichen, dieser Schwimmbrillentan. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, hätte ich den schon diesen Sommer noch mal gerne wieder. Dafür muss ich vielleicht noch ein paar Mal mehr gehen, aber wer das geschafft hat, nämlich im Trainingslager auf Mallorca, das ist Leni von Bonin. Und wie sagte auch, sieht schon irgendwie ziemlich doof aus, aber sie war nicht alleine auf Mallorca, sondern mit dem Team für die Junioren-Weltmeisterschaften, also insgesamt 8 Sportlerinnen und Sportler und 3 Trainerinnen und Trainer mit dabei. Und wenn man dann wiederum zu 8 mit diesem Outfit rumläuft, kann man das Ganze schon durchaus mit Stolz tragen und dann geht das Ganze auch wieder. Unter anderem über dieses Trainingslager auf Mallorca habe ich mich mit ihr unterhalten. Wir haben uns außerdem über die anstehende Junioren-Weltmeisterschaft unterhalten, über ihren Wechsel nach Leipzig, der am Anfang der Saison stattgefunden hat. Und sie darf eine Schulnote vergeben für die in meinen Augen bisher beste Saison ihrer Karriere. Und wie diese Note ausgefallen ist, das hört ihr im nun folgenden Gespräch. Und an der Stelle ist sie mir live zugeschaltet. Ich sage Hallo zur deutschen Meisterin über die 200 Meter Schmetterling. Hallo Leni von Bonin.
Hallo.
Toll, dass du die Zeit gefunden hast. Wo bist du gerade und wie geht's dir?
Also ich bin gerade in Berlin zum Training hier. An sich geht's mir gut. Es ist nur sehr, sehr warm und deswegen auch recht anstrengend und intensiv. Ja.
Du kommst gerade frisch aus Mallorca vom Trainingslager, ja, genau. In der Vorbereitung auf die Junioren-Weltmeisterschaften. Wie ist so die Stimmung im Team? Wie ist deine Gemütslage aktuell?
Also ich muss sagen, die Stimmung im Team ist echt gut. Wir verstehen uns alle richtig gut untereinander und so zu 8, da machen wir auch manchmal was zusammen oder so. An einem halbfreien Tag haben wir was in Mallorca zum Beispiel gemacht oder so. Und meine Gemütslage ist dementsprechend auch echt gut mit den anderen und so, und das pusht sich alles so gegenseitig.
Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Heute ist Donnerstag, ich glaube, nächsten Dienstag geht's los mit den Wettbewerben in Ottopenn der Junioren-Weltmeisterschaft. Ist das so noch, fängt so langsam die Anspannung schon an oder ist das noch weit genug weg, dass das so der Nachtschlaf ruhig verläuft?
Also nee, ich habe heute zum ersten Mal gesagt, ich fange jetzt so langsam an, nervös zu werden, so aufgeregt, aber vorher eigentlich noch so habe ich noch nicht so gespürt, aber heute fängt es schon so langsam an, so, ja, okay, in 5 Tagen ist es soweit, nächste Woche oder wir fliegen jetzt schon am Sonntag. Also für mich steigt das jetzt schon langsam, die Aufregung, aber es ist von Typ zu Typ abhängig, würde ich sagen.
Du warst zwischendurch nicht nochmal zu Hause, oder? Ihr seid von Mallorca jetzt direkt nach Berlin und dann von Berlin nach, wie groß muss ich mir deinen Koffer vorstellen?
Also ich hatte schon Übergepäck auf der Rückfahrt nach Berlin. Also ich war vor Mallorca auch in Berlin und habe da trainiert, weil in Leipzig die Schwimmhallen zu sind. Und dann bin ich von Berlin nach Mallorca. Und von Mallorca bin ich dann wieder nach Berlin. Aber ich konnte sozusagen noch eine Nacht in Leipzig verbringen, weil ich in Leipzig gelandet bin und dann am nächsten Tag erst nach Berlin gefahren bin. Und dadurch habe ich jetzt so ein bisschen Ballast abgeworfen und was in Leipzig gelassen und jetzt habe ich jetzt nur noch das Wettkampf und Sportzeug eigentlich dabei, nicht mehr so richtig Alltagsklamotten wie davor.
Das klingt so richtig nach Jet-Set-Leben. Hast du das erwartet diesen Sommer?
Nee, habe ich wirklich nicht erwartet und das ist auch teilweise sehr kräftezehrend und so und man muss da offen drüber sprechen und dann schaffe ich das auch und dann schafft man das auch dadurch und so durch die, also es ist ja schon nochmal hart, so die Saison so zu verlängern. Aber dadurch geht es, glaube ich.
Ja. Wo wohnst du jetzt in Berlin, wenn du sagst, du warst vor dem Trainingslager schon dort zum Training? Bist du hotelmäßig untergebracht oder habt ihr so Wohngemeinschaften bei euch Sportlern?
Also davor, vor Mallorca, war ich in einem Hotel in Berlin und jetzt bin ich in einem Smartment, direkt quasi an der SSE dran fast, ja. Also 5 Minuten Laufweg oder so. Und da sind wir, haben wir so 2 Smartments, wir 4 Mädels und dann, ja.
So richtig WG-Schwimmerleben, wie man sich eigentlich mal erträumt, erwünscht. Alle machen genau das Gleiche. Du hast schon gesagt, so intensiv hattest du den Sommer nicht erwartet, sicherlich auch so trainingsintensiv, weil du bei den Junioren-Europameisterschaften in Chamorin nämlich so schnell gewesen bist, dass du über die 200 Meter Schmetterling nach dem deutschen Meistertitel nicht nur das Finale erreicht hast, sondern dann auch unter der Nominierungsnorm für die Junioren-Weltmeisterschaften geblieben bist. War dir das in dem Moment auch bewusst, dass du diese Hürde gemeistert hast?
Nee, das war mir gar nicht so richtig bewusst. Ich bin da einfach quasi geschwommen und habe mich versucht, an die Renntaktiken zu halten und das zu zeigen, was ich das ganze Jahr über trainiert habe. Und ja, ich wollte einfach für mich da selber sozusagen dann nochmal alles geben und alles zeigen. Und dass es dann doch am Ende geklappt hat und so und dass ich mich dann doch auch jetzt für die JWM entschieden habe, ist dann nochmal alles jetzt Bonus und so.
Warum hast du dich, du hast gerade verb gesagt, entschieden hast, waren ja relativ viele Qualifikanten, ich glaube 14 oder irgendwo da um den Dreh und längst nicht alle nehmen jetzt hier die Weltmeisterschaften mit. Was hat für dich den Ausschlag gegeben?
Also bei mir war es jetzt so, das ist ja auch mein letztes Jahr im Juniorenbereich und so und man kriegt jetzt nicht nochmal so schnell die Chance, auf so einer großen internationalen Bühne zu starten und deswegen wollte ich das auch nochmal mitnehmen, aber auch, weil ich sehr mit Aufregung und so zu kämpfen habe. Was heißt zu kämpfen? Was ja, es ist normal, so Aufregung, aber ich muss damit lernen, noch umzugehen und so und dann ist es am besten, wenn man das jetzt nochmal übt und lernt und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden.
Wie sahen denn die Wochen aus nach der Junioren-Europameisterschaft? Es war vermutlich eher geplant, wieder zurückzukommen und dann in den Urlaub zu starten und Kräfte für die Saison zu sammeln. Und dann wirft sich das so einmal komplett über den Haufen. Wie ging das dann weiter?
Wir sind ja am Montag zurückgeflogen und dann habe ich am Dienstag mich dafür entschieden, glaube ich. Und dann hatte ich aber noch erstmal noch mal ein bisschen frei, um durchzuschnaufen und so. Und dann bin ich, ich glaube, 1,5 Wochen später dann wieder ins Training eingestiegen, genau.
Hast du gemerkt, die Pause, war das eher Erholung oder war es etwas schwerer einzusteigen?
Also es war schon auch Erholung, also auch so für den Kopf und mental war es, glaube ich, echt gut. Aber es war auch dann wieder schwieriger, mit dem Schwimmen anzufangen und so. Und es war dann hart und man musste, ja, okay, jetzt in 5 Wochen oder 6 Wochen muss es dann wieder sitzen und so. Und ja, deswegen war es dann der Einstieg ein bisschen hart, aber ja, es ging dann doch ganz gut.
Du hast gesagt, du bist in Leipzig gelandet, weil du Anfang der Saison von Dresden nach Leipzig gewechselt bist. Du hast den Trainingsort dich neu orientiert. Was war der Grund dafür? Warum? Wie kam das dazu?
Ich habe eine Probewoche auch in Leipzig gemacht. Und es hat mich auch sehr überzeugt in Leipzig, auch mit den ganzen Mädels und so. Es hat richtig Spaß gemacht und dann habe ich mich für Leipzig quasi dann entschieden. Genau.
Würdest du sagen, das war die erfolgreichste Saison deiner Karriere bisher?
Also ich würde sagen, ich habe jedes Jahr jetzt so immer so einen kleinen Schritt gemacht und ich würde auch sagen, dieses Jahr war auch ein kleiner Schritt. Aber ich war diese Saison halt auch gar nicht krank oder so, deswegen war es, glaube ich, schon noch mal eine gute Saison für mich.
Ja. Jetzt mal die Weltmeisterschaften ausgeklammert. Wenn du so ein Stückchen, wenn du zurückguckst auf die letzten 12 Monate, was würdest du dieser Saison in Schulnoten geben? Und warum?
Das weiß ich gar nicht. Also erstmal, es war so viel Neues und so. Die ganze Schule, ich bin neu dazugekommen, meine Kurse, ich bin ja dann in die Sekundarstufe 2 gekommen, also in die Oberstufe, da war auch alles neu, dann das Umfeld war neu, mit Internat war alles neu und das war am Anfang auch schon ein bisschen hart und so, weil es auch so viel Information auf einmal war und ich mich auch erst daran gewöhnen musste. Und dann wird es auch immer besser und mit den Mädels habe ich mich auch immer richtig gut verstanden, die haben mich auch immer unterstützt, wenn ich mal ich wusste, wohin zum Beispiel oder so. Ja, und dann ging das eigentlich richtig gut. Ich glaube, ich würde dem 2 oder 2 plus, 1 minus oder so geben. Das hat mir richtig gut gefallen, ja.
Okay, da ist noch Luft nach oben offensichtlich.
Ja, aber ich würde sagen, es gibt ja immer noch was besser laufen kann oder was besser laufen könnte oder so in der Wunschvorstellung, aber es lief jetzt schon ganz gut.
Ja. Du hast deinen ersten deutschen Meistertitel in der offenen Klasse gewonnen in Berlin Anfang Mai über die 200 Meter Schmetterling und das war keiner, der so einfach vom Himmel gefallen ist, denn es war ein hart erkämpfter Titel. Du hast hier mit Alina Bajewitsch auf der Nachbarbahn über alle vier Bahnen hinweg einen wirklichen Kopf-an-Kopf-Fight geliefert. Kannst du dich noch daran zurückerinnern und wie du das Rennen so wahrgenommen hast?
Also ich muss sagen, ich vergesse immer relativ schnell, was ich so in einem Wettkampf oder während einem Rennen gedacht habe und so. Ich versuche halt meistens während des Rennens die Renntaktik nicht zu vergessen, damit ich mich auch daran halte und damit auch das die bestmögliche Zeit bei rauskommt, die wir anstreben. Und da war halt einfach die Taktik, dass ich die ersten 100 Meter nicht all in gehe, weil ich nicht dieses Sprinterpotenzial habe, sondern weil ich eher auf den zweiten 100 Meter mein besseres, oder das liegt mir einfach besser, die zweiten 100 Meter. Und dadurch habe ich ja dann die anderen auch vor mir gesehen und konnte mich da ganz gut orientieren und da ganz gut ranziehen und so. Und ich glaube, das hat mir einfach extrem geholfen, dass die anderen da einfach mitgeschwommen sind. Und ich glaube, wäre ich das alleine oder woanders geschwommen, wäre diese Zeit halt nicht rausgesprungen. Und deswegen glaube ich, dass wir uns beide so richtig gepusht haben, auch mit Yara und so. Und deswegen, ja.
Ja, Yara war die ersten 100 noch voll dabei. Und dann aber am Anschlag zu sehen, dass du vorne bist. Und jetzt ist ja Alina durchaus schon in den letzten Jahren über die 200 Meter Schmetterling in der Spitze gewesen. Für dich war das jetzt der erste Auftritt ganz oben. War das so auch eine Erleichterung vielleicht? Also war das als Ziel mit vorgegeben?
Nee, das war eigentlich kein Ziel. Und was heißt Erleichterung? Ich war einfach voll glücklich, auch dass ich die Norm dann für die Junioren-Europameisterschaften geschafft hatte. Und ja, das war auch so ein bisschen Erleichterung, dass ich die Norm geschafft habe, aber dass ich gewonnen habe oder das, ja, das war einfach, habe ich nur Glück gespürt oder so. Da war jetzt nicht irgendwie Erleichterung oder ja, jetzt habe ich endlich jemanden geschlagen, sondern wow, ich habe jetzt was erreicht und so. Das war mehr dann auf mich bezogen und nicht mit anderen oder so verglichen. Deswegen war ich da einfach glücklich, ja.
Die deutschen Meisterschaften waren für dich dann auch die Qualifikation für die JEM, hast du gerade gesagt. Das heißt, dort ging es dann auch weiter mit dem Training. Dazwischen lagen aber noch die deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Und da war ich doch extrem überrascht, weil du im Gegensatz zu vielen anderen dort ein echtes Monsterprogramm aufgefahren hast. Ich bin das nochmal durchgegangen und die meisten haben es garantiert auch nicht mehr auf dem Zettel. Da waren nicht nur die 200 Delfin dabei, auch die halbe Distanz, die 100 Delfin standen auf dem Plan, 200, 400 Lagen und dann die ganzen langen Kraulstrecken, 400, 800 und die 1500 Meter Freistil. Das ist eine irre Bandbreite, auch von den Anforderungen. Wie schafft ihr das im Training auch so unter einen Hut zu kriegen?
Also wir haben im Training auch sehr viel Grundlagenausdauer trainiert und deswegen wollten wir einfach schauen, wie es jetzt so bei den Langstrecken und so steht und deswegen haben wir gesagt, okay, wir schwimmen jetzt da bei dem Wettkampf dann die Langstrecken und schauen einfach, was rauskommt und schauen, wie sich meine Grundlagenausdauer über das Jahr verbessert hat und ansonsten haben wir halt auch sehr viel Lagen und auch dann Delfin-spezifisch gearbeitet, auch im Ausdauerbereich. Und die kürzeren Distanzen, jetzt 100 Delfin, haben wir dann quasi mitgenommen, um nochmal ein bisschen Grundspeed vorne raus dann auch zu erreichen, genau.
So einmal bunte Tüte bei fünf Tagen Wettkampf quasi überall reingegriffen. Hast du ein Lieblingsset im Training, etwas, wo du sagst, das mache ich total gerne, weil anstrengend, aber auf die 200 Schmetterling hilft's halt?
Boah, weiß ich gar nicht. Also ich würde nicht sagen, dass ich so ein Lieblingsset habe, weil jedes Set bringt irgendwo eine Grenze mit sich, wo ich dann so sage, ja, okay, vielleicht schwimme ich das doch nicht ganz so gerne. Ich habe dann mehr so Hasslieben oder so, aber jetzt nicht so ein Set, wo ich sage, boah, das schwimme ich voll gerne oder so. Ja, deswegen.
Erzähl mir so von richtig. Deiner Hassliebe.
Ja, also zum Beispiel so 8x200 Delfin oder so. Also HS, bester Schnitt. Und
oh Gott.
Ja, das ist mental auch sehr, sehr anstrengend und so und körperlich auch. Aber wenn ich dann so ankomme und es geschafft habe, dann ist es immer so, wow, du hast es gerade geschafft und so. Und dann habe ich es eigentlich gut in Erinnerung. Aber dann, wenn ich so weiß, okay, durch diesen Schmerz bist du gegangen und so, dann ist es dann wieder so, vielleicht doch nicht so gut. Und dann baut sich da so eine Hassliebe auf. Aber ansonsten, ja, auch
Was ist der
weitere
Abgang für
Sets
die
auch.
8x2?
Ich weiß gar nicht mehr. Vier, also war irgendwas Glattes, 4 oder 5 Minuten und dann sind wir jeden von oben gestartet. Genau.
Sportlich, sportlich. Wie oft macht ihr das so ungefähr? Ist das eher
Na,
so ein
ich habe
Highlight?
das, ja, das ist so ein Highlight, was wir so einmal im Jahr gemacht haben. Jetzt dann im April, März oder so haben wir das gemacht. Genau.
Okay. Womit kann man dich ärgern im Training?
Beim Beineset zum Beispiel. Also ich bin nicht so gut im Beineschwimmen und Beineschwimmen ist auch einfach, finde ich, echt anstrengend und ich komme einfach nicht voran. Diese Bahn fühlt sich echt endlos an und damit kann man mich, glaube ich, echt ganz gut ärgern. Und weil Rücken auch nicht so meine Disziplin ist, jetzt auch auf Lagen hin betrachtet, kann man mich auch ganz gut, glaube ich, mit Rückenset und so ärgern oder wenn man Vorbelastung in Rücken macht und dann das Mainset dann noch in Lagen oder so hinten dran. Ja, das ist dann schon auch ganz schön hart.
Wie ist das jetzt in der Gruppe, weil du gerade sagst, Lagenschwimmen liegt ja auch durchaus und jetzt habt ihr mit Noelle unter anderem ja auch eine der großen, großen Lagenüberraschungen diese
Ja.
Saison dabei. Hast du da auch noch mal was mitgenommen in die Richtung, gerade beim Rückenschwimmen?
Ja, auch auf jeden Fall. Und wir sind jetzt auch in Mallorca ganz viel zusammengeschwommen eigentlich. Wir haben dann, also wir Mädels haben quasi immer so ein ähnliches Programm gehabt und dann die, die ein bisschen weniger geschwommen sind, also die zum Beispiel Yara, Lena und manchmal auch Hanna, die haben dann ein bisschen weniger oder abgewandelt gemacht und somit sind Noelle und ich auch dann viel zusammengeschwommen. Ja, genau.
Lass uns noch mal kurz zur Junioren-Weltmeisterschaft kommen, die ja jetzt nur noch wenige Tage weg ist. Mit welchem Gefühl oder mit welchen Zielen fliegst du da jetzt nach Rumänien?
Ich versuche mir da so wenig wie möglich Druck zu machen, weil es ist ja wirklich nur noch Bonus und ich habe ja das Jahr quasi schon das Ziel erfüllt, was ich wollte bei der JTM. Und deswegen versuche ich da jetzt einfach mit der Aufregung besser umgehen zu können, dass ich im Vorstart nicht ganz so angespannt bin und so. Und dass ich das auch einfach mit Spaß und für die Erfahrung mit hinnehme. Und dann schauen wir einfach, welche Zeiten dann rauskommen. Genau.
Hast du dir da schon Techniken und Ideen überlegt, wie du das besser handeln möchtest mit der Aufregung?
Nee, noch nicht so ganz. Also ich habe bei der JTM habe ich im Vorstart immer mit einer Freundin telefoniert und die hat das echt gut hinbekommen, mich runterzubringen und so. Die hat mir wirklich geholfen. Und jetzt bei JTM weiß ich noch nicht, wie ich das hinbekomme oder wie ich das handhaben werde, aber vielleicht wieder so ähnlich oder so. Genau.
Ja. Ihr seid ein relativ kleines Team, gerade im Vergleich zur Junioren-Europameisterschaft, wo es ja das deutsche Team immer viel Tribünenpräsenz hat. Magst du das lieber in so einem kleinen, familiäreren Umfeld oder ist es eher die große Masse?
Oh, das weiß ich gar nicht. Also es hat beides Vorteile. Ich würde sagen, im großen Team, man kann sich halt mit vielen Leuten connecten und man lernt so auch viele andere deutsche Schwimmer zum Beispiel neu kennen und so. Und man hat einfach so viel Auswahlmöglichkeiten, mit Leuten aus dem deutschen Team abzuhängen und so. Das macht auch echt Spaß und so. Und beim Anfeuern sind wir dann natürlich echt laut und man hört uns gut und man fühlt sich dann auch unterstützt, wenn man dann auf der Startbrücke steht. Aber im kleinen Team ist es auch so, dass dass man zu jedem eine engere Bindung aufbaut und dann mit jedem sich besser unterhält und dann jeden noch ein bisschen besser kennenlernt zum Beispiel. Und das man hat auch was. Also es ist
Ja.
beides echt toll, muss ich sagen.
Dann hoffe ich, dass du eine schöne Zeit haben wirst
Ja,
mit
danke
dem
schön.
Team und auch vor
Ja.
allen Dingen auch eine erfolgreiche Zeit, dass es so
Ja, mal
schnell wie möglich
gucken.
für dich durchs Wasser geht. Ich
Ja.
drücke die Daumen und
Dankeschön.
sage herzlichen Dank, dass du hier die Zeit genommen hast und freue mich, euch dort schwimmen zu sehen. Vielen Dank.
Ja, Dankeschön. Tschüss.
Ciao. Um es mit den Worten von Leonie Beck zu sagen, Leni, wie eigentlich alle deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer, eine super sympathische Persönlichkeit, mit der es immer wieder eine Freude ist, sich zu unterhalten und Neues zu erfahren. Und man drückt dann einfach schon auch aus Sympathie die Daumen für gute Ergebnisse. Und all das hoffen wir jetzt bei den Weltmeisterschaften der Junioren in Rumänien zu sehen. Und da kann man wohl durchaus sagen, dass der DSV ein eher ambivalentes Verhältnis zu diesen Junioren-Weltmeisterschaften hat, also zu der Veranstaltung als solches. Die gibt es seit 2006. Dort fand die erste Ausgabe in Rio de Janeiro statt und findet dann in der Regel so alle 2 Jahre statt. 2008 in Monterrey, dann ging es nach Lima, Dubai, Singapur, Indianapolis, Budapest, nochmal nach Lima. Vor 2 Jahren dann Netanja in Israel und jetzt eben in Rumänien in Budapest. Und die Teilnehmerzahl aus dem deutschen Team schwankt dort zwischen 0 und 21 Personen. Gar keinen Teilnehmer hat der DSV 2022 nach Lima entsendet. Sicherlich auch im Anschluss an die Corona, an die Covid-Pandemie geschuldet, dass man da gesagt hat, okay, zum einen ist natürlich eine finanzielle Geschichte. Nach Peru ist nicht mal eben ums Eck. Das ist eine ganz schöne Reisezeit, die man dort hat, und auch den Flug dann für 6, 7, 8 Aktive zu bezahlen. Reißt im Zweifel ein ganz schönes Loch in die Kasse. Zum anderen war vielleicht auch gar nicht klar, wie groß die Leistung jetzt eigentlich wirklich ist. Und dann bleibt man lieber erstmal nochmal in den heimischen Landen. 21 Aktive waren es 5 Jahre vorher, 2017, in Indianapolis. 13 Männer, 8 Frauen. Und wenn man sich das Team dort nochmal anschaut, wer damals alles unterwegs gewesen ist in den USA, dann läuft einem ein bisschen das Wasser im Munde zusammen. Denn mit Peter Vajasi, Joscha Salchow und Rafael Miroslav waren 3 Aktive dabei, die im letzten Jahr auch Bestandteil der 4x100 Meter Freistilstaffel bei den Olympischen Spielen in Paris gewesen sind. Dieses Männertrio wurde ergänzt durch Angelina Köhler, Isabel Gose, Julia Mozinski und Luca Nick Armbruster, also insgesamt 7 Olympia, zukünftige Olympiateilnehmer, die dort in den USA am Start waren. Eine Goldmedaille brachte das DSV-Team damals mit zurück auf den alten Kontinent, und die gewann Johannes Hinze über die 200 Meter Lagen. Auch, glaube, das können wir zu Recht sagen, kein völlig talentfreier Athlet, der aber leider viel zu früh seine Karriere beendet hat. 2 Jahre später in Budapest waren es dann immerhin noch 10 Aktive, ein Team angeführt von Lukas Mertens und Luca Nick Armbruster, gewannen damals 0 Medaillen. Die insgesamt 10 Aktiven mit den beiden zukünftigen Aushängeschildern. Und so zieht sich das eigentlich durch. Je mehr Medaillen das Team bei Junioren-Weltmeisterschaften gewann, das war 2006 in Rio de Janeiro, waren das 6 Medaillen, 2 Jahre später in kanadischem Monterrey waren es 9 Medaillen, und dann fiel das schon ab. In Lima kamen dann nochmal 2 dazu, in Dubai 2013 war es 1, in Indianapolis noch 1 und seither ausschließlich 0 Nummern bei den Junioren-Weltmeisterschaften. Je mehr Medaillen das deutsche Team aber gewann, desto weniger erfolgreiche Seniorenathleten oder Athleten in der offenen Klasse sind eigentlich aus der Mannschaft hervorgegangen, wenn man dann mal durch die Namen durchschaut. Von daher ist vielleicht gar nicht so unbedingt klar, was will man jetzt hoffen für die Wettbewerbe im Ottopen? Natürlich das Allerbeste. Es ist mir deutlich lieber, wenn dort alle mit 3 Medaillen wieder zurück nach Deutschland kommen und dann anschließend auch international durchstarten. Aber es wird jetzt, glaube ich, auch klar, wenn wir da in den kommenden Woche nach Ottopen, nach Rumänien blicken, ins dortige Becken, dass eine Medaillenausbeute nahe 0 gar keine Aussagekraft haben muss für das, was dort in der Zukunft noch kommen kann. Bei der letzten Version im israelischen Netanya 2023 war das DSV-Team mit 2 Aktiven vertreten. Finn Wendland war dabei, der in den nachfolgenden Jahren einige deutsche Jahrgangsrekorde aufgestellt hat. Und Emilian Hollang war dabei, auch er mit vielen, vielen deutschen Jahrgangsrekorden dekoriert und hat jetzt in Heidelberg im Juli zum Saisonabschluss der Saison 24-25 nochmal richtig fix unterwegs gewesen. 100 Brust, 101,63 für ihn, 50 Brust, 27,46 bedeuten Platz 7 bzw. Platz 3 über die 50 Meter in der deutschen Bestenliste in der offenen Klasse. Und daraus wird, glaube ich, das Gesagte nochmal etwas mehr unterstrichen. Es ist jetzt ein insgesamt 8-köpfiges Team, das der DSV nach Rumänien schicken wird, und in 22 Starts werden die Sportlerinnen und Sportler hier insgesamt absolvieren und der Modus hat eine kleine Besonderheit, die er bereithält. Nämlich, es wird keine Halbfinals über die 200 Meter Strecken geben. Über die 50 und 100 Meter, alles wie gewohnt, Vorlauf, Halbfinale, Finale. Über die 200, 400 Meter Strecken, Vorlauf und dann geht es für die schnellsten 8 in den finalen Endlauf am Nachmittag. Und über die 800 und 1500 Meter ist es sogar wie bei den Junioren-Europameisterschaften vormittags die langsamen Vorläufe und nachmittags dann die schnellsten 8 im Finallauf. Also es könnte so werden, wie das Florian Wellbrock schon erfahren hat. Man könnte im Vormittagsabschnitt sich schon den Vize-Weltmeistertitel erschwimmen, wenn nachmittags nicht mehr genügend aktive Schneller sind. Ja, und so liegen diese Junioren-Weltmeisterschaften am Ende einer wirklich langen und anstrengenden Saison. Eine Saison, die sich für viele sicherlich oder für alle Teilnehmenden länger gezogen hat und nicht so geplant war, wie das ursprünglich oder wie das im letzten August letzten Jahres mal auf dem Papier noch ausgesehen hat, hat ja auch Leni unter anderem nochmal bestätigt. Das Team besteht aus 8 Aktiven, davon 3 Männer und das ist unter anderem Malte Gräfe. Und wenn wir uns auf die Saison von Malte gucken, dann ist es eine wahnsinnig erfolgreiche Saison gewesen, so wie seine Leistungstrajektorie, sein Leistungsverlauf in den letzten Jahren eigentlich nur eine Richtung kennt und die heißt aufwärts. Schneller, schneller, schneller ist das Motto für den Potsdamer, der aus Rostock damals gewechselt hat, gewann jetzt JEM Bronze über die 50 Meter, stand im Finale bei den Junioren-Europameisterschaften über die 100 Meter, gewann bei den deutschen Meisterschaften Bronze über die 100 Meter, schwamm deutschen Jahrgangsrekord auf der Kurzbahn und Langbahn über die 100 Meter Brust und hat gezeigt, dass er bisher eigentlich jeder Bühne, die man ihm bietet, gewachsen war. Ruhiger, analytischer Typ, weiß eigentlich immer alles über die Konkurrenz und das eigene Team. Und da mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass das auch ein sehr unaufgeregter und eigentlich erfolgreicher Auftritt hier werden wird. Vermutlich, wenn ich die Starts machen müsste, 50, 100 Meter Brust, alles andere wäre eine Riesenüberraschung über die 200 Meter. Es ist lange nicht mehr, ging es lange nicht mehr vorwärts, schwamm er bei der JDM, kam dort bis ins Halbfinale mit neuer Bestzeit, war dann aber auch noch ein Stückchen weg von der JWM-Norm, von daher würde mich alles andere als diese beiden Starts extrem überraschen. Danach kommt Larus Thiel, der Jüngste im Team, der 16-Jährige, der hier in Anführungsstrichen das Küken im DSV-Team bildet. JDM-Finalist, über die 50 Meter Delfin geworden, deutsche Jahrgangsrekorde aufgestellt, auf der Langbahn, auf der Kurzbahn, über die 50 und über die 50 Meter Freistil, auf der Kurzbahn noch zusätzlich über die 100 Freistil und die 50 Meter Delfin und hat hinter sich einige Jahre, wo es im Sprintbereich permanent vorwärts ging, schneller, schneller, schneller. Das sieht man, wenn man in den Rekordlisten, kann man ja nicht bei vielen machen, aber wenn man in den Rekordlisten so nach unten blättert, dann taucht dort Larus Name über die 50 Freistil und früher auch noch über die 100 Meter Freistil regelmäßig auf. Wenn man es so nennen will, und da möchte ich die Bürde gar nicht so groß ablegen auf seinen Schultern, denn wenn wir uns die jüngsten DSV-Erfolge auf den 50ern angucken, ist das sicherlich nicht mehr ganz korrekt, aber wenn man so will, einer der Hoffnungsträger über die kurzen Kraul- und Delfin-Distanzen. Trainiert in der Bayer Wuppertal bei der SG Bayer bei Henning Lamberts, einem absoluten Sprintspezialisten als Coach und hat sich jetzt in den letzten Monaten auf das USRPT-Training fokussiert. Da werden wir gespannt blicken, was das jetzt zum einen schon in Ottopen gibt, aber auch in der nächsten Saison. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Projekt, das jetzt hier seinen vorläufigen Höhepunkt erstmal findet. Wenn mich jemand fragt, 2 Starts, 50 Freistil, 50 Delfin, alles andere macht eigentlich wenig Sinn, über die 100 Meter oder dann noch einen anderen 50er mit dazu zu nehmen. Und dann kommen wir zum dritten und der letzten Starter auf der Männerseite, Johannes Liebmann. Der Silbermedaillengewinner der Junioren-Europameisterschaften über die 400 und 1500 Meter Freistil gewann dazu noch Bronze über die 800 Meter Freistil, also ein absolutes Langstreckenass, wie eigentlich auch nicht anders zu erwarten. In Magdeburg hält die deutschen Jahrgangsrekorde auf der Langbahn über die 800 und 1500 Meter Freistil. Und ich glaube, viel mehr Worte muss man eigentlich auch nicht verlieren über ihn. Er ist vor einigen Jahren aus Elmshorn nach Magdeburg gewechselt und schickt sich jetzt an, auch den Weltschwimmsport zu erobern, hat auf den Langstrecken in Deutschland natürlich äußerst prominente Namen vor sich. dass er davor keine Angst haben muss, hat er diese Saison schon gezeigt, indem er nämlich im Zuge der deutschen Meisterschaften schneller schwamm als die vom DSV geforderte Norm für die Weltmeisterschaften in der offenen Klasse, wohlgemerkt nicht bei den Junioren, sondern in der offenen Klasse. Geschenkt, dass da noch vier andere Deutsche vor ihm waren, aber das illustriert das Niveau, auf dem sich Johannes hier bewegt und musste sich ja schlussendlich bei den Junioren-Europameisterschaften auch nur Kusey Tuncelli geschlagen geben, der dann auch bei der WM in Singapur auf dem Startblock stand. Hat in den letzten Jahren einige antike Jahrgangsrekorde gebrochen, also jemand, dem die Zukunft gehört. Und der nächste, der übrigens bei den Jahrgangsrekorden auf der Liste steht, den es dort zu tilgen gilt, das ist ein gewisser Sven Schwarz mit 2 Vize-Weltmeistertiteln dieses Jahr dekoriert. Und das skizziert vielleicht auch schon relativ gut, wohin Johannes unterwegs sein könnte. Das Programm für ihn wird auch relativ stumpf sein, ohne große Überraschung. 400, 800 und die 1500 Meter Freistil. Und während sich das bei den Männern alles relativ straightforward organisiert hat, sieht das bei den Frauen gar nicht mehr ganz so klar aus. Da wird es nämlich vermutlich die ein oder andere Überraschung geben. 5 Frauen fahren für das DSV-Team mit nach Ottopen. Hanna Schneider als Erstgenannte hier stand im JDM-Finale über die 100 und 200 Meter Brust, gewann Bronze bei den deutschen Meisterschaften über die 100 und 200 Meter Brust, direkt hinter ihrer Mannschaftskameradin Lena Ludwig. Und ich glaube, wenn Hanna auf die Saison zurückblickt, dann wird sie mit großen Augen an den Saisonbeginn denken, denn es war ein wahnsinnig später Einstieg, den sie dort hatte. Im Oktober war am Anfang der Saison von Krankheiten geprägt, konnte da überhaupt nicht so trainieren, wie sie sich das vorgestellt hatte und hat sich dann jetzt auch bei der JDM in Chamorin in letzter Sekunde an den Flügel des Rumänien-Fliegers geklammert. Und genau deshalb ist es für mich diejenige, auf die ich hier am ehesten gucken würde, wo ich sage, ey, da könnte richtig ein Sprung gehen. Schwamm letztes Jahr deutsche Jahrgangsrekorde in Vilnius bei den Junioren-Europameisterschaften und hat sich schon wieder jetzt in den letzten Monaten rangepirscht an diese Jahrgangsrekorde. Und für sie ist es eigentlich so, dass die Saison jetzt mit der JWM in Rumänien genau die Länge hat, die so eine ganz normale Schwimmsaison hat. Sie hat einfach 2 Monate später angefangen als alle anderen, hört jetzt aber auch 2 Monate später auf. Und das könnte genau dazu führen, dass diese Weltmeisterschaften exakt zum richtigen Zeitpunkt kommen und da die ein oder andere Überraschung vielleicht möglich ist. Lena Ludwig ist die nächste, die Starts für Hanna. Alles andere als die 50, 100, 200 Brust wären eine Riesenüberraschung. Ich glaube auch, wird sie alle 3 schwimmen. 50 Brust vielleicht noch am ehesten fraglich, aber kann man mitnehmen, es sind 6 Wettkampftage, nichts davon steht sich irgendwo im Weg, wird wohl so kommen. Die nächste im Bunde, Lena Ludwig, die in meinen Augen genau die gleichen Starts haben wird, 3-mal Brust, die beiden Brustschwimm-Koryphäen, die sich dort in Heidelberg gefunden haben. Und Lenas Saison ist jetzt schon erfolgreich, egal was dort in Ottopen passiert. Als Titelverteidigerin über die 200 Meter Brust zu den Junioren-Europameisterschaften gereist, diesen Titel dort auch verteidigt, zusätzlich noch die Silbermedaille geholt über die 100 Meter Brust, gleiches über die 4x100 Meter Lagenstaffel, wo, glaube ich, auch Hanna die Silbermedaille gewonnen haben müsste, weil sie im Vorlauf im Einsatz war. Dazu gesellt sich weiteres Silbermetall, nämlich bei den deutschen Meisterschaften wurde Lena Vizemeisterin über die 100, 200 Meter Brust hinter einer gewissen Anna Elend, gewann Bronze über die 50 Meter Brust, hält den deutschen Jahrgangsrekord auf der Langbahn über die 100 Meter Brust und da hört die Aufzählung eigentlich gar nicht auf, was diese Saison schon alles bereitgehalten hat für die Sportlerin, die in Aschaffenburg ihre Wurzeln hat. Es ist die nächste Evolutionsstufe jetzt mit den Junioren-Weltmeisterschaften für sie nach Titeln bei deutschen Meisterschaften, nach Jahrgangsrekorden, nach europäischen Titeln und Titelverteidigungen. Schauen wir mal, was dort auf der nächsten Bühne so geht. Ähnlich wie bei Malte muss man auch bei ihr sagen, sie wirkt extrem routiniert. Hab nicht das Gefühl, dass es irgendetwas gibt, was sie da noch aus der Ruhe bringen kann und aus der Bahn werfen kann. Und wenn sie das mit ein bisschen Lockerheit angeht und das wirklich als Bonus sieht, als Highlight einer Jugendkarriere, einer Jugendschwimmkarriere, dann mag sich da die Lockerheit mit der Aufregung genau die Waage halten und dann könnte das dort auch ins Finale gehen. Und was dort geht, ehrlicherweise, so fit bin ich dann nicht, was weltweit der Nachwuchs kann. Aber einen Finalplatz halte ich hier durchaus für realistisch. Dann kommt Leni von Bonin, Die deutsche Meisterin über die 200 Meter Schmetterling stand im JWM-Finale über diese 200 Meter Schmetterling, schwamm bei den Junioren-Europameisterschaften in die Top 8 über 400 Meter Lagen. Dann nicht ins Finale, weil sie nur in Anführungsstrichen die drittschnellste Deutsche gewesen war, gewann aber über diese 400 Meter Lagen auch Bronze bei den deutschen Meisterschaften. Und das werden dann wohl auch ihre Starts sein, die 400 Meter Lagen und die 200 Meter Delfin, die sich aber direkt am ersten und zweiten Tag befinden. Und damit dann die Woche nicht nur noch im Partymodus stattfindet, könnte ich mir gut vorstellen, dass man dann hinten ran noch die 200 Meter Lagen hängt. Für Leni nach dieser turbulenten Saison, ihr habt es nochmal gehört, mit Ortswechsel, mit Schulwechsel, mit einem Wechsel des sozialen Umfeldes sind eigentlich alle drei Starts ausschließlich Bonusstarts und genau mit dieser Lockerheit könnte das auch nochmal zu den Leistungen gereichen, die sie dort in Chamorin schon gezeigt hat. Noelle Bengler ist die nächste im Bunde, die vierte von fünf weiblichen Starterinnen. Die Vizemeisterin bei der JDM über die 200, 400 Meter Lagen war über die 400 Lagen nochmal zur Erinnerung gerufen. Die schnellste Deutsche seit 2016 gewann noch zusätzlich Silber über die 4x100 Meter Lagen und darf sich deutsche Meisterin nennen über die 200, 400 Meter Lagen, also eine absolute Lagenspezialistin, da führt inzwischen wirklich kein Weg mehr dran vorbei. Schwamm bei der JDM außerdem unter der WM-Norm der Junioren über die 100 Meter Rücken als Startschwimmerin in der 4x100 Meter Lagenstaffel. Und damit sind ihre Starts eigentlich auch festgelegt, 200, 400 Lagen auf jeden Fall. Die 100 Meter Rücken kollidieren am ersten Tag mit den 400 Lagen. Die werden wohl mit Sicherheit rausfliegen, weil über die 400 Meter Lagen das deutlich größere Potenzial ist. Und für Noelle gilt das gleiche wie für Lena und Hanna. Es ist der letzte Tanz unter Uta Brandls Regie. Alle drei werden zur nächsten Saison eine Gruppe nach oben rücken zu Santi Vega. Dort Luca Armbruster Gesellschaft leisten und dann mit neuen Trainingsreizen, mit schnelleren Trainingsreizen konfrontiert werden. Und das gibt dem ganzen Auftreten dieses Heidelberger Trios nochmal eine ganz andere Konnotation und sicherlich am Ende dieser Wettbewerbe auch eine, wenn nicht sogar mehrere Tränen im Augenwinkel. Zum Sportlichen gesprochen hängt bei Noelle natürlich die Messlatte extrem hoch nach dieser wahnsinnig erfolgreichen Junioren-Europameisterschaft. Wenn wir zurückblicken auf die Weltmeisterschaften, ist für mich hier eigentlich das größte Enttäuschungspotenzial gegeben, weil die 4:46 war abnormal schnell. Da nochmal ranzukommen, das dürfte das allererste Ziel sein und alles andere, was da on top kommt, nochmal eine Zehntel schneller, eine halbe Sekunde schneller, eine Zehntel langsamer, ist dann totaler Bonus. Und damit kommen wir zuletzt dann im Runde dieses Frauenquintetts, Yara Fee Riefstahl, die JDM-Finalistin über die 100 Meter Delfin, die Silbermedaillengewinnerin in der 4x100 Meter Lagenstaffel, Vizemeisterin bei den deutschen Meisterschaften über die 100 Delfin geworden, Bronzemedaille gewonnen über die 200 Meter Delfin bei den deutschen Meisterschaften, hat eine Saison der Superlative auch hinter sich gebracht. Auf allen Delfinstrecken neue Bestzeiten aufgestellt, hat die Saison jetzt auch im Gegensatz zu ihren Chemnitzer Mannschaftskameraden lang nach hinten rausgezogen, nimmt hier diesen Höhepunkt mit, sicherlich auch, weil ähnlich wie bei Leni, es ist das letzte Mal, dass diese WM für sie ansteht und das ja, nimmt man doch gerne mit und quält sich dann noch durch ein paar zusätzliche Trainingswochen, ist in Chamorin in der Staffel erstmals die 100 Schmetterling unter 59 Sekunden geschwommen. Sicherlich das absolute Traumziel, das jetzt hier im Einzel nochmal wiederholen zu können. Aber für Yara gilt das gleich wie für alle anderen. Das ist eine super, super lange Saison, die nicht nur dann körperlich extrem fordernd ist mit einem langen Quali-Zeitraum Richtung Junioren-Europameisterschaften, ging ja über 3 Wochen mit deutschen Meisterschaften, die angepeilt waren, dann auf JDM hochtrainieren und jetzt nochmal 6 Wochen später sind es jetzt, glaube ich, in Ottopen bei den Weltmeisterschaften nochmal abzuliefern, sprich 3 Highlights zu haben in einer Saison untergebracht. Das ist schon allererste Güte und das würde ich bei allen Starts, bei allen Leistungen immer im Hinterkopf behalten. Das ist ein ganz schön toughes Programm, eine ganz schön harte Saison, die alle Sportlerinnen und Sportler hier absolviert haben. Die Starts für Yara, 50, 100, 200 Meter Schmetterling, alles andere würde mich überraschen und hier gilt das Gleiche wie bei Hanna über die 50 Meter mitnehmen. Warum nicht? Die sind olympisch, da wird mehr und mehr Fokus jetzt drauf wandern. Das haben wir bei der Weltmeisterschaft schon gesehen und das soll im Juniorenbereich auch schon losgehen. Wenn der DSV richtig Bock hat, dann kommt da auch noch übrigens eine 4x100 Meter Lagenstaffel bei den Frauen mit dazu. Die passt eigentlich gut ins Programm am letzten Wettkampftag. Und da haben wir mit Noelle Bengler, mit Lena Ludwig und mit Jara Riefstahl 75% der Silbermedaillengewinnerinnen von Chamorin wieder versammelt. Bleibt bloß die Frage, wer die Kraulstrecke schwimmt. Leni von Bonin, Hanna Schneider, beide jetzt nicht so über die Krauldistanzen irre in den Fokus gerückt, vielleicht noch am ehesten Leni, die vor 3 Jahren, 2022, schon mal eine 59,6 geschwommen ist, mit Sicherheit eine Zeit unter 59 Sekunden irgendwo abliefern kann. Und dann guckt man einfach mal, wofür das reicht, vielleicht für einen Sprung unter die Top 8 als Wettkampfabschluss, hier als letzter Start im Wettkampfprogramm, der sicherlich als letzter Start geht immer noch mal da 100 Meter, aber nicht so irre glücklich liegt, weil nämlich auch die 200 Meter Brust der Frauen hier am letzten Wettkampftag sind. Die 100 Meter Schmetterling der Frauen sind dort am letzten Wettkampftag. Das könnte kollidieren mit Lena, Hanna und mit einem Jara Fee-Riefstahl-Programm. Aber warum nicht? Give it a try. Meldet die 4x100 Meter Lagen. 50-50 würde ich die Chance dort mal einschätzen. Und dann können wir ab nächsten Dienstag für die Juniorenteam die Daumen drücken. Ich hoffe mal, dass es wieder einen Livestream gibt bei World Aquatics beziehungsweise dann bei dem Ableger bei Eurovision Sport, so wie es auch schon bei der WM die Vorläufe dort gratis zu sehen gab, gehe ich eigentlich fast davon aus, dass es auch die Vorläufe und die Finals dort zu sehen geben wird. Live-Bilder zu sehen gab es auch von den Wettkampf-Highlights des vergangenen Monats, möchte ich ja sagen. Wir haben uns wahnsinnig lange nicht mehr damit beschäftigt, wo dann unter anderem auch der Wettkampf in Heidelberg, dieser Saisonabschlusswettkampf Anfang Juli, etwas untergegangen ist. Da habe ich die Zeiten von Emil Holland schon erwähnt, der da nochmal richtig sich in Topform präsentiert hat, nachdem die Saison gar nicht so richtig gut gelaufen ist. Aber auch die Universiade, die World University Games, haben in Berlin stattgefunden. Haben wir einmal kurz angerissen und schon mal das Auge drauf geworfen auf die guten Leistungen von Jeremy Aspock hier in der Berliner SSE. Und da möchte ich vielleicht nochmal eine Sache organisatorisch kurz erwähnen. Das war ja die World University Games, die Universiade Rhein-Ruhr, wie es so schön heißt. Also im Rhein-Ruhr-Gebiet sollten die stattfinden. In Düsseldorf, in Duisburg, in Mülheim waren Wettkämpfe. Ich weiß nicht, wo noch, waren noch ein paar andere Orte verteilt. Und auch die Schwimmwettbewerbe sollten dort in NRW stattfinden. Bis Nordrhein-Westfalen die Landesregierung gesagt hat, ey, Jungs, das wird uns alles irgendwie ein bisschen teuer und wir geben euch kein Geld mehr und dann könnt ihr das hier halt nicht machen. Schade Schokolade. So, lasst euch irgendwas einfallen, aber ihr kriegt jetzt nicht nochmal 4-5 Millionen oder um was es da auch immer ging, damit die Schwimmwettbewerbe in Duisburg oder in Düsseldorf stattfinden können. So kam ja dann erst Berlin ins Spiel für eine Universiade Rhein-Ruhr, wie sie so schön heißt. Und all das sollte man vielleicht nochmal kurz im Hinterkopf behalten, wenn das nächste Mal über Olympia im Ruhrgebiet geredet wird. Nun ergab es sich aber, dass ein deutsches Team für ihre jeweiligen Universitäten hier am Start war. Und wir haben Jeremy Aspock über die 100 Meter Brust schon angesprochen, 1:01:73, neue Bestzeit geschwommen, war auch über die halbe Distanz echt flott unterwegs, 27:53, bedeuten am Ende dieser Saison Platz 5 in der deutschen Bestenliste. Also ganz sicherer Platz in den Top 8 und da auch ans Türchen geklopft, so viel schneller waren wenige in dieser Saison. Und dann gibt es noch zwei amerikanische Studenten, auf die ich den Fokus richten möchte, den Scheinwerfer draufhalten möchte. Einer von denen ist Björn Kammann, der zum einen die einzige Medaille im Beckenschwimmen holte. Über die 100 Meter Delfin wurde er nämlich Vize-Universiade-Meister, weiß gar nicht, wie es heißt, gewann Silber jedenfalls, belegte den zweiten Platz in 51,70 Sekunden. Und da werden Joscha Salcho und Luca Armbruster aus Singapur mal kurz auf ihre Anzeigetafel geguckt haben und dann rüber zu Björn und festgestellt haben, muiuiui, der Junge war eine Ecke schneller als wir hier in Singapur. Und da war auch richtig schnell gewesen vom Studenten der University of Tennessee. Das war nämlich nur eine Zehntel über der Weltmeisterschaftsnorm, die der DSV ausgegeben hat. Also da ist durchaus noch ein Kandidat unterwegs über die 100 Meter Schmetterling, fernab der europäischen Gefilde, den man aber nicht aus dem Auge verlieren sollte. Bedeutet am Ende auch Platz 3 in der Bestenliste, weil Joscha und Luca im Qualifikationszeitraum schon nochmal eine ganze Ecke schneller waren. Also so Pi mal Daumen eine halbe Sekunde. Das gehört zur ganzen Wahrheit auch mit dazu. 50 Meter Delfin ging es für Björn auch ins Finale. 23,68 bedeuten dort Platz 7 und Platz 4 in der deutschen Bestenliste. Unterstreicht nochmal die Ambitionen, die hier sicherlich bei dem Studenten vorliegen. Und der letzte ist Ole Mats Eidam. Über die 100 Meter Freistil war es der 5. Platz im Finale, 48,80, dort seine Zeit. Die ist solide und zeigt erstmal, dass er auf jeden Fall noch Bock hat auf Schwimmen und das auf gar keinen Fall verlernt hat nach diesem dramatischen Verpassen der Qualifikation für die Olympischen Spiele. Spannend hier aber auch viel eher seine 50 Meter Delfin-Zeit, 23,55, bedeuten Platz 4 im Finale und Platz 2 in der deutschen Bestenliste etwas schneller, nämlich 13 Hundertstel schneller noch, als Björn Kammann gewesen ist. Von daher Hut ab für diese Leistungen hier in Berlin von den Männern, die da unterwegs gewesen sind. Ja, und jetzt haben wir eigentlich so viel über kurze Strecken, über Sprints gesprochen, dass wir uns auch mal auch in der Wissenschaft der Woche ein wenig mit dem Sprinten auseinandersetzen und ein bisschen mit dem Atmen. Wir atmen nämlich mal wieder fröhlich durch die Gegend. Das Ganze wurde untersucht in einem Paper von Tommy Pedersen und Per Ludwig Kjendle von der Norwegian School of Sport Science, veröffentlicht im November 2014 im Portuguese Journal of Sport Science. Und das Ganze trägt den wunderbaren Titel The Effect of Breathing Action on Velocity in Front Crawl Sprinting. Und worum geht's bei der ganzen Sache? Wie der Titel schon sagt, es geht um die Atmung beim Kraulschwimmen. Und wir haben die Typus Joscha Salcho hinlänglich diskutiert. Mit seinem Zweierzug schwamm er zum deutschen Meistertitel, zur WM-Norm und auch irgendwo so schon in Richtung deutscher Rekord und ist damit eigentlich hart anachronistisch unterwegs. Denn diesen Zweierzug schwimmt niemand mehr in der Weltspitze. Für ihn funktioniert das, und das sei auch gleich als Präambel hier vorweggeschickt, Schwimmen ein hochgradig individueller Sport. Jeder muss seine eigene Lösungstechnik erarbeiten und Joscha hat rausgefunden, ey, Zweierzug ist genau mein Ding. Damit bin ich am schnellsten. Dass das aber gar nicht der Fall sein muss und international übergreifend schon gleich gar nicht stimmt. Also wenn ich 100 Sprinter vor mir habe und ich muss jemanden rausfinden, der gar nicht atmet über die 50 Meter Schmetterling und steht Joscha Salcho mit in der Reihe, dann nehme ich auf gar keinen Fall Joscha, sondern irgendeinen der anderen 99. Weil die Trefferquote, dass die nicht atmen auf der 50 Meter Strecke, ist echt hoch. Beispiele, die wir in Singapur gesehen haben, Cameron McEvoy, Ben Prout, Kopf runter, feste Wasserlage und dann geht's los. Die Vorteile liegen auch einfach auf der Hand. Die Wasserlage ist ruhig, die ist konstant. Man kommt nicht aus dem Rhythmus beim Atmen, was ja doch dann immer dafür sorgt, dass der Zyklus ein bisschen länger wird, weil der Kopf nicht so schnell wieder nach unten wandert, weil man es gar nicht schafft, in der Zeit überhaupt irgendwelche Luft in die Lunge zu holen. Physiologisch ist das Atmen auch gar nicht notwendig. Der Sauerstoff, der da in die Lunge kommt, der wird nicht verarbeitet von den Muskeln. Mit dem passiert einfach absolut gar nichts in diesen knapp 22 Sekunden. Und das, was wir hier so umgangssprachlich als Wasserlage bezeichnen, also die Schultern an der Wasseroberfläche, der Kopf fest, lang an der Wirbelsäule, die Hüfte ein bisschen tiefer, diese schöne Gleitbootlage, bedeutet oder drückt sich im wissenschaftlichen Kontext dann als widerstandsarm aus. Nachteil natürlich über die 50 Meter oder dann auch über die 100 Meter, wenn wir dort länger werden, ist, dass sich eine Sauerstoffschuld einsammelt, eine Akkumulation von mangelndem Sauerstoff. Ja, und das ist, wie gesagt, für die 50er gar nicht so entscheidend, aber für die 100 wird es dann schon spannend auf den letzten 15 Metern, aber auch dazu werden sie sich hier in diesem Paper äußern. Was sie spannenderweise auch noch sagen vorneweg ist tatsächlich, dass die Atmung ein Indikator ist zur Unterscheidung von guten und schlechten Schwimmern und Schwimmerinnen natürlich auch. Ein hohes technisches Level bei den Schwimmerinnen und Schwimmern bedeutet, dass die Atmung gut integriert ist in den gesamten Bewegungsablauf. Und ein guter Schwimmer, eine gute Schwimmerin wird immer eine kürzere Zeit zum Einatmen haben als ein schlechter Schwimmer, eine schlechte Schwimmerin. Gut, schlecht, schwierige Adjektive, aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen haben sie sich jetzt hier mal angeguckt, welchen Einfluss hat denn eigentlich die Atmung auf die Schwimmgeschwindigkeit. Und dazu haben sie sich 10 norwegische Schwimmerinnen und Schwimmer genommen, 8 Männer, 2 Frauen, hatten eine Bestzeit von 25,5 Sekunden über die 50 Meter Freistil im Mittelwert und waren 25 plus minus 3 Jahre alt. Diese 10 Schwimmerinnen und Schwimmer haben sie 1500 Meter einschwimmen lassen, inkludiert darin waren 4 kurze Sprints und anschließend kamen Tests über 3x25 Meter im maximalen Tempo. Und hiervon war ein 25er komplett ohne Atmung, bei einem 25er haben sie einmal bei 15 Metern geatmet und den dritten 25er schwammen sie dann anschließend im Zweierzug, also einmal pro Zyklus. Abgang war 4 Minuten, das Ganze mit passiver Erholung, also die Sportlerinnen und Sportler sind dann rausgekommen, wieder auf die andere Seite vom Becken gelaufen, haben dann den Rest der Zeit gewartet und die Geschwindigkeitsmessung fand statt durch ein Speedometer, heißt also da war so ein kleines Kabel mit einem Hüftgurt an der Hüfte der Schwimmerinnen und Schwimmer befestigt. Ja, und dann haben sie sich angeguckt, welche Geschwindigkeit haben denn die Schwimmerinnen und Schwimmer über die 25 Meter, beziehungsweise zwischen 10 und 20 Meter, also in dem Bereich, wo es wirklich dann um das freie Schwimmen geht, wo der Anschlag noch keine Rolle spielt oder wo die Startphase auch keine Rolle mehr spielt. Und haben dort interessanterweise keinen Unterschied in der Schwimmgeschwindigkeit gefunden, egal ob die Sportlerinnen und Sportler jetzt einmal bei 15 Meter geatmet haben oder einfach gar nicht geatmet haben. Wenn sie einmal geatmet haben, entsprach das so ungefähr jedem dritten Zyklus. Also 6 Armzüge, einmal atmen, nochmal 6 Armzüge. Hat man vielleicht mal so eine Orientierung dafür. Demgegenüber stand, dass sich die Schwimmgeschwindigkeit signifikant reduziert hat, wenn jeden Zyklus geatmet worden ist. Und zwar von 1,74 auf 1,70 Meter pro Sekunde. 0,04 Meter pro Sekunde waren die Schwimmerinnen und Schwimmer langsamer, wenn sie jeden Zyklus Luft geholt haben, also sich immer auf eine Seite gedreht haben, dann fällt ja die eine Schulter ins Wasser, die Hüfte sinkt ein bisschen tiefer, man hat mehr Widerstand, den man dort gegenüberstellt, der Zyklus wird etwas länger und all das sorgte dafür, dass dann am Ende des Tages die Schwimmgeschwindigkeit auch abgefallen ist. Und da mag man jetzt ehrlicherweise sagen, 0,04 Meter pro Sekunde klingt jetzt irgendwie nicht so viel, wenn ich mir die 1,70 angucke, das ist ja irgendwie nicht so dolle. Heißt aber, wenn wir das in Zeit umrechnen, und das haben die Forschenden hier gemacht, wer jeden Zyklus atmet, verliert 0,1 Sekunde pro 10 Meter freien Schwimmen. Mit anderen Worten, wenn wir so einen 50 Meter Sprint haben und dann sind davon 30 bis 40 Meter freies Schwimmen und bei jedem 10 Meter verliere ich 0,1 Sekunden, dann sind das am Ende 3 bis 4 Zehntel, die ich langsamer bin. Kann man daraus jetzt ableiten, dass Joscha eigentlich 3 bis 4 Zehntel schneller sein könnte? Mutige Aussage, würde ich mich jetzt nicht vorhin hinstellen und das verkaufen. Aber man kann erstmal deutlich machen, ey, da ist noch Potenzial. Und selbst wenn es nur eine Zehntel ist, dann macht das schon echt viel aus auf so einer kurzen Strecke. Wir haben aber auch gleichzeitig gesagt, wenn nur jeden dritten Zyklus atmet, also einmal in diesem 10 Meter Bereich, wenn nur jeden dritten Zyklus atmet, der ist gar nicht signifikant langsamer, als wenn er gar nicht atmet, nämlich 1,74 zu 1,73 Meter pro Sekunde. Aber auch das haben die Forschenden wieder umgerechnet und das heißt, Geschwindigkeit in Zeit umgerechnet, alle 10 Meter freies Schwimmen ist man dann 300stel langsamer. Macht 50 Meter Rennen, 30 bis 40 Meter freies Schwimmen auch 0,0, also 9 bis 12 Hundertstel. Roundabout eine Zehntel langsamer. Also auch hier war keine Atmung deutlich überlegen, würde ich sagen. Wenn ich über 50 Meter eine Zehntel schneller werden kann, nur weil ich keine Luft hole, würde ich das relativ, ohne lange zu verhandeln, annehmen. Anders ausgedrückt, jedes Mal atmen macht dich 0,03 Sekunden langsamer. Die höchste Differenz, die sie übrigens festgestellt haben in der Probandengruppe, war 0,15 Sekunden pro Atmung. Also anderthalb Zehntel für jedes Mal atmen ist dort ein Sportler oder eine Sportlerin langsamer geworden. Krasser Shit, ehrlich gesagt. Und dann haben sie das Ganze nochmal in Videoaufnahmen über die 100 Meter betrachtet. Wenn wir dort auf die 100 Meter schauen, dann haben sie festgestellt, dass die Finalisten jeden zweiten, dritten oder vierten Zug atmen. Zumeist jeden zweiten Zug, also einmal je Zyklus. Aber die Gewinner der Wettbewerbe atmeten jeden dritten oder vierten Zug, also weniger als die Zweit-Drittplatzierten. Kann man auch mal festhalten und sagen, wenn du gewinnen willst, musst du weniger atmen. Ist natürlich schwierig und will irgendwie trainiert werden, weil wir alle wissen, unter hoher Anstrengung dann die Luft anhalten, ist echt eine Hausnummer. Das ist eine Challenge für den Körper, für den Kopf, diesen Atemreflex zu unterdrücken, der ja entsteht, weil der CO2, also der Kohlendioxid-Partialdruck, deutlich geringer wird, wenn ich weniger atme. Und dagegen diesen Atemreflex anzuhalten, das will geübt sein. Das kann man machen im Training. Und da haben auch Forschende schon gezeigt, nämlich Pyrebrune et al., schon eine Weile her, dass sie keine Leistungsreduktion nachweisen konnten, wenn nur jeden vierten Zug geatmet wird. Und haben das Ganze gemacht, indem sie die Sportler 55 Sekunden angebunden haben, schwimmen lassen. Heißt also, auch hier gilt wieder, mehr atmen ist physiologisch überhaupt nicht notwendig. Das sorgt nicht für eine Leistungsverbesserung. Das ist im Kopf, was dort stattfindet, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt aber Luft holen, weil sonst ertrinke ich oder gehe unter, wie auch immer, oder muss die Bewegung abbrechen. Physiologisch ist das eigentlich gar nicht notwendig. Ja, und da kann man dann wohl, glaube ich, ganz einfach festhalten, dass Atmen lernen, und zwar das schnelle, effiziente Atmen beim Schwimmen, eine der Leistungsvoraussetzungen für zukünftige Spitzenleistungen ist. Und deswegen vielleicht auch nicht völlig umsonst eine der Grundfertigkeiten, die als allererstes in der Schwimmausbildung beigebracht werden und erlernt werden. Lernen ist auch das Stichwort für das Ende der heutigen Episode, denn während einige noch in der Sommerpause sind, die ganzen WM-Starterinnen und WM-Starter posten jetzt lustige Urlaubsbilder von Strand und Meer, als könnten die von Wasser nicht genug kriegen, aber ich gönne jedem die Pause, die er haben will. Ist es auch schon wieder so, dass viele von euch Vereinssportlerinnen und Sportlern oder von den Trainerinnen und Trainern schon wieder am Anfang der neuen Saison stehen und in den ersten Zügen sind, die Grundlagen nochmal aufzufrischen, wirklich bei den Basics irgendwo vielleicht auch anzufangen und da nochmal die ganz einfachen Dinge beizubringen und die einfachen Dinge zu vermitteln, weil darauf dann alles andere aufbaut. Dabei auf jeden Fall viel Erfolg. Wenn ihr jetzt schon wieder am Beckenrand seid, wenn ihr schon wieder oder wenn ihr noch die Pause genießen könnt, dann tut das. Genießt das Bahnschwimmen unter freiem Himmel oder einfach das Baden, das am Wasser liegen mit euren Freundinnen und Freunden. Wenn das Wetter jetzt wieder schön ist, gönnt euch mal ein Eis und nächste Woche auf jeden Fall einschalten bei den Junioren-Weltmeisterschaften. Möchte diese Folge auch nicht beenden, ohne einen Wettkampfausblick zu geben, denn auch am kommenden Wochenende wird geschwommen. Es gibt original ein Wettkampf, der in der DSV-Datenbank verzeichnet ist, und das ist das erste Freiwasserschwimmen in Senftenberg. Falls ihr euch jetzt fragt, wo Senftenberg liegt, gar nicht so weit weg von meiner Heimat, nämlich an der Lausitzer Seenplatte, wo sie da die ganzen Bergbaugruben so nach und nach fluten und mit Wasser auffüllen. Das sorgt jetzt dafür, dass es in Senftenberg am Senftenberger See, nehme ich mal an, das erste Freiwasserschwimmen gibt. Nun ja, so viel kleine Anekdote aus Andres Vergangenheit. Nächste Woche Junioren-Weltmeisterschaften, nehmt euch ein Eis, setzt euch auf den Balkon, macht irgendwas Schönes, verfolgt die Wettbewerbe, schreibt viel Glücknachrichten, gratuliert zu Erfolgen und wir alle zusammen werden nochmal schauen, was der DSV-Nachwuchs dort in Rumänien so treibt. Das machen wir auch ziemlich intensiv. Ich bin dann in 2 Wochen wieder da. Wenn jetzt nicht wirklich irgendwas krass Wildes in den kommenden 7 Tagen passiert, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ich freue mich drauf, euch dann zu unterhalten. Das war's für heute. Ciao!